bin zum ersten Mal da bei Brian. Brian war ursprünglich mal mein Sohn. Dann hat er sich mauserig gemacht und hat sein eigenes Ding begonnen. Mittlerweile ist er viel größer als der Papa. Ich habe den Eindruck, es geht heute nicht primär um Information und Vorträge, sondern es geht heute um ganz wichtige Schritte. Habt den Eindruck, Gott will etwas ganz Wichtiges in eurem Leben heute tun und euch herausfordern. Es ist eine Herausforderung. Und die Herausforderung ist immer das Optimale. Wenn Gott uns herausfordert, fordert er uns immer in etwas Gutes hinein. Wir müssen es nur glauben und sagen, ich will das tun. Wir werden an dem Tag über das sprechen, was Gott uns, Helmut und mir, so aufs Herz gelegt hat. Wir werden einfach auch ein bisschen über unsere Erfahrungen sprechen. Und wir werden über Ordnungen Gottes sprechen, in die wir zurückkehren oder die wir leben wollen. Weil wenn wir in den Ordnungen Gottes leben, hat Gott den Segen verheißen. Bis ins Detail. Und wenn wir nicht in den Ordnungen Gottes leben, hat er den Fluch verheißen. Und wir dürfen wählen. Segen oder Fluch, Leben oder Tod. Und wir wählen heute ganz neu den Segen, das Leben. Ich möchte zunächst, fiel mir ebenso ein, als Brian so den Tag eröffnet hat, ich möchte von einer Begebenheit erzählen vom letzten Wochenende. Ich war auf einer Israel-Gebetstagung in Berlin und da war unter anderem ein Sprecher, der heißt John Molinde aus Uganda. Ein Schwarzer, etwa 40 Jahre alt, und er hat aus seinem Leben erzählt. Und das, was er erzählt hat, ist etwas, was, es hat also mein Herz sehr tief getroffen, und ich glaube, Gott hat durch ihn gesprochen, er hat es auch hinterher, haben wir noch zusammen gesprochen, gesagt, Gott will etwas Ähnliches zu jedem von euch sagen und euch in ähnlicher Weise herausfordern. Also er hatte so eine kleine Gemeinde und so eine Art Gemeinschaft. Und der Herr hat ihm gesagt, fahre nach Jerusalem zu einer Informationsreise über Israel mit einigen Leuten aus deiner Gemeinschaft. Und fast widerwillig, weil es ihm gar nicht so zeitlich passte und finanziell auch nicht, hat er sich angemeldet und ist dahin gefahren. Und in Jerusalem hat Gott im Hotel völlig klar zu ihm gesprochen. Er ist dabei wie zu Boden gegangen, hatte keine Kraft mehr, aber Gott hat gesagt, ich möchte, dass du ein Mann wirst, der in den Riss tritt für dein Land. Das Gleiche, vielleicht hört ihr das so, es gilt nicht nur diesen John, das gilt uns. Und ich werde dir Dinge sagen, wenn du auf mich hörst, und die werden herausfordernd sein, aber ich werde mit dir sein und es wird dir gelingen. Und waren im Wesentlichen drei Hauptpunkte. Der erste Punkt war, sammle Beter und fangt an zu beten. Betet, 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 24 Stunden und fastet. Das mit dem Fasten, natürlich gilt das uns auch, aber das, was er dann vom Herrn auf oder genannt bekommen hat, das war extrem. Das kann nicht jeder nachmachen, kann ich euch nicht einfach so empfehlen. Er hat zu ihm gesagt, faste 90 Tage, nur mit Wasser. Das geht nur, wenn Gott das sagt. Und fordere in deinem Land Leute auf, ob sie mitmachen. Und er hat einen kleinen Aufruf gemacht und 152 Leute haben mitgefastet, 90 Tage. Das war so wie die Eröffnung. Vielleicht merkt ihr, es kostet einen Preis, aber das, was wir vom Herrn bekommen, ist gewaltig. Das Zweite, was er ihm gesagt hat, sammle Leiter und Pastoren und bring sie zur Einheit zusammen. Sammle sie aus allen Konfessionen, schau nicht mehr auf Unterschiede, sondern schau nur noch auf Jesus und bring sie zusammen. Und das Dritte, geh zum Präsidenten, der war Moslem, und sprich mit ihm über Jesus und bitte ihn, das Land Jesus zu übergeben. Er hat also einen Brief an den Präsident geschrieben. Die Frau vom Präsidenten ist eine bekehrte Christin. Und der Präsident ist Muslim. Hat einen Brief geschrieben und hat nichts weiter gehört. Und dann hat er begonnen, Pastoren zu sammeln. Und er sagt, es war sehr schwer. Ich musste hinter jedem herlaufen und ihn auf den Knien bitten, komm zu unseren Versammlungen, demütige dich, beuge dich, komm zur Einheit, lasst uns zusammen beten. Vergiss deine ganzen konfessionellen und traditionellen Grenzen und Prägungen, lasst uns zusammenkommen und zusammen beten. Wenn wir in Einheit zusammenkommen, und hier sind ja auch, nehme ich an, sehr viele Konfessionen vertreten, und wir werden heute auch zusammen beten, wir machen also schon einen Anfang. Wenn wir das tun, dann kommt die Herrlichkeit Gottes. Immer, wenn die Leute in Einheit zusammenkamen, kam die Herrlichkeit Gottes. Das erste Mal sehr deutlich, als Salomo den Tempel gebaut hat und die 120 Priester in Einheit wie mit einer Stimme den Herrn lobten, kam die Herrlichkeit Gottes wie eine Wolke in den Tempel. Sie kaum mehr den Dienst tun konnten. Und dann hat Gott gesagt, jetzt kannst du bitten, was du willst, es wird erhört. Und da hat Salomo dieses gewaltige Gebet gesprochen und Gott hat immer gesagt, kriegst du alles. Das können wir in Einzelheiten nachlesen. Und das zweite Mal waren es wieder 120 im Obergemach, damals, als Jesus schon in den Himmel gefahren war. Sie kamen zusammen und haben in Einheit den Herrn gepriesen, wieder 120. Und dann kam die Ausgießung des Heiligen Geistes und das erste Pfingstwunder. Und wir kehren in diese Zeit zurück. Schließlich hat er also die Pastoren eingeladen und gesagt, an dem und dem Samstag um 10 Uhr kommen wir zu unserem ersten Treffen in Kampala zusammen, Hauptstadt von Uganda. Und sie kamen aus dem ganzen Land. Und am Abend, bevor dieses Treffen stattfand, kriegte er einen Brief vom Präsidenten und er schrieb, morgen um 10 Uhr wirst du im Palast erwartet und wir wollen mit dir reden. Zum gleichen Zeitpunkt. Dann stand er vor dem Herrn und hat gefragt, was soll ich wählen? Und der Herr hat ihm gesagt, wähle die Pastoren. Es sind so viele, es war so schwer, sie zusammenzukriegen. Sie brauchen dich. Und er hat dem Präsidenten abgesagt, hat sich mit den Pastoren versammelt. Und Gott hat zu ihm gesagt, übergebt mir alles. Übergib mir dein Leben, übergib mir deine Arbeit, übergib mir deine Kinder, deine Frau, und das war gar nicht leicht. Das waren also ganz schwere Schritte. Übergib mir deine Zukunftspläne, deine Freizeit, dein Geld. Übergib mir alles. Ich möchte der Herr über alles sein. Und wenn wir das tun, wenn der Herr wirklich Herr sein darf in unserem Leben, wird sich seine Herrlichkeit entfalten. Wird er die größten Dinge tun. Ich weiß, das ist schwer, ihm alles zu übergeben. Könnt ihr gleich mal überlegen, was fiele mir schwer, ihm zu übergeben? An was hänge ich irgendwo oder was ist mir besonders wichtig? Er kriegte danach nochmal einen Termin vom Präsidenten. Er hat ihn besucht, mit ihm gesprochen. Er hat ihn zu Jesus geführt, nach einigen Gesprächen. Und der Präsident hat gesagt, ich werde das Land Jesus übergeben. Und es auch vor der Regierung verkündigen. Sein Vorgänger Idi Amin hatte das Land Allah übergeben. Wir nehmen es Allah weg, wir übergeben es Jesus. Eine ganze Reihe seiner Minister haben sich bekehrt und heute ist das Land offen wie kaum ein Land in der Welt für alles, was Gott tun möchte. Für alles. Wir waren im Frühjahr dort und haben das erlebt. Man kann dort beten und der Herr erhört einfach. Ganz einfach. Blinde werden sehend, Lahme gehen. Wir waren in einer Bewegung der katholischen Kirche vom Pastor Ernst Sievers, manche mögen den Namen gehört haben. Er hat 180 Gebetszellen oder Gebetsgruppen gegründet und wir waren zu Besuch bei so einer Gruppe. Wir kamen unangemeldet, da waren vielleicht 500 oder 600 Leute da, eine kleine Gebetsgruppe. Und davon hat er 180 im Land oder noch mehr. Das ganze Land bewegt sich auf Jesus zu. Und zugleich wissen wir, dass unser Land auch unsere Zukunft vor gewaltigen Erschütterungen steht. Vor gewaltigen Gerichtserschütterungen Gottes. Und wir haben nur eine Chance, etwa Gleiches zu tun wie das, was ich gerade von Uganda erzähle. Uns total dem Herrn zu übergeben und zu fragen, Herr, wo und wie kann ich in den Riss treten? Um das geht es. Wie kann ich ein Mann Gottes werden, der das tut, was du mir sagst? Er wird jedem von uns, jedem Einzelnen, einen ganz spezifischen Auftrag geben. Vielleicht wird der ein oder andere gesagt bekommen, geh zu Herrn Schröder. Und wenn Gott das sagt, dann öffnet er auch die Türen bei Herrn Schröder. Also wir müssen dann nur gehorsam sein. Wir waren 14 Tage in Uganda und es war, wie wenn wir ins Paradies kommen. Weil der Himmel so offen ist. Du kannst reden und beten, was du willst. Die Leute sagen, ja, genau das, ich nehme das an, Halleluja. Danke, dass du mir meine Sünden gesagt hast. Ich will Buße tun, ich kehre wirklich um. Es war so gewaltig, ich kann das gar nicht beschreiben. Oder wir haben mit so katholischen Priestern und geistlichen Leitern Buße über eine Region getan. Und sie haben aufgezählt alle Sünden, die da in der Region in den letzten Jahren und Jahrzehnten passiert sind. Das war gewaltig. Ganz besonders Ehebruch und Hurerei und 25% der Leute haben AIDS. Und also gewaltig, wie sie Buße getan haben. Und es war Trockenzeit. Es regnete nicht in der Zeit. Und nachdem sie gründlich Buße getan hatten und getanzt haben vor dem Herrn und getrommelt haben, kam ein Gewitter, dreimal ein gewaltiger Regenguss und ein riesiger Regenbogen am Himmel. So als Zeichen Gottes, ich wasche das Land rein. Und unser Land ist genauso schmutzig, vielleicht noch schmutziger, man sieht es nur nicht so. Es ist viel versteckter und heimlicher. Und wir stehen vor den gleichen Herausforderungen. Ich möchte euch bitten, dass ihr nicht denkt, naja, vielleicht beruft Gott bei uns so irgendjemand, so einen John Molinde wie da in Uganda, sondern sagt zu euch, Herr, ich bin bereit. Mich darfst du genauso in die Ernte senden und mich darfst du genauso als einen Apostel gebrauchen oder einen Mann, der in den Riss tritt, wie irgendjemand sonst in der Welt. Ich bin bereit, diesen Preis zu bezahlen. Amen.
Amen.
Bis heute Abend. Gut. Vor einiger Zeit war Michael Brown da oben in Filderstadt in dieser Halle und Michael Brown ist dieser Lehrer und Evangelist aus Pensacola und er sagt, Deutschland hängt am seidenen Faden. Und es ist eine Frage von Erschütterungen, die schlimmer werden als der Zweite Weltkrieg. Oder Gnade Gottes, Ausgießung von Gnade. Vermutlich beides. Ich denke beides, weil wir so voller Sünde sind, dass Gott nicht ohne Gericht vorbeigehen kann. Und trotzdem wird immer noch die Gnade größer sein. Wo die Sünde mächtig ist, wird die Gnade immer noch mächtiger sein. Und wir können dazu beitragen, dass Gnade fließt. So wie Jona in letzter Minute die Gnade Gottes erflehen konnte für Ninive, obwohl er gar nicht so sehr überzeugt war. Aber Gott will immer noch gnädig sein. Aber das hängt von uns ab. Das können wir nicht einfach da sitzen und sagen, naja, so schlimm wird es schon nicht werden und irgendwie werde ich noch mit einem blauen Auge davonkommen und so, sondern es geht wirklich um alles. Ich weiß nicht, ob ihr euch dessen so bewusst seid. Und das beginnt bei dir in deiner Familie oder in deinem ganz nahen Umfeld. Da bist du eingesetzt, da hast du Vollmacht und da hast du einen Auftrag. Und dann geht das gleich weiter, du und dein Hauskreis oder Hauszelle, du und deine Gemeinde, du und der Ort, wo du wohnst, wir sind die Gerechten. Und wenn die Gerechten schreien, hört der Herr. Und wir treten ein. Damals hat Gott nach ein paar Gerechten gesucht und er hat sie nicht gefunden und er musste Sodom und Gomorra untergehen lassen. Aber heute gibt es die Gerechten. Das sind wir. Weil Jesus in uns wohnt und seine Gerechtigkeit in uns ist. Aber das kommt nicht nur, indem wir so daheim sitzen und nichts tun, sondern indem wir unseren Platz einnehmen, unsere Berufung annehmen, unsere Vollmacht annehmen. Und das wird heute so das Thema sein des Tages. Jesus ist unser Vorbild. Jesus ist unser Leitbild. Und alles beginnt bei ihm. Wir sind nicht heilig oder gerecht oder vollkommen, weil wir Gutes tun und uns Mühe geben. Wir schaffen es nie. Gott will auch nicht unser Gutes tun. Er will unsere Hingabe an Jesus. Und der Vater sieht in uns Jesus. Er sieht nicht, wie viel ihr betet. Ist ihm nicht so wichtig, obwohl das gut ist. Oder wie viel ihr Bibel lest oder welchen Kreis ihr leitet. Sondern er möchte Jesus in euch sehen. Und wir wollen mit Jesus tief verbunden sein. Das ist die Hauptbotschaft in dieser Zeit. Wir werden nur durch Altersschwere durchkommen, durch eine tiefe Beziehung mit Jesus. Und das ist verbunden mit einer bestimmten Forderung. Ich spreche nicht so gerne über Forderungen, aber die muss ich nennen, weil ohne die geht es nicht. Die heißt, gibst du Jesus Priorität in deinem Leben, gibst du ihm Zeit, lebst du mit ihm. Das geht nicht mit 5 Minuten stille Zeit. Das reicht nicht, da wächst die Beziehung nicht. Jesus möchte, dass wir den ganzen Tag immer wieder auf ihn bezogen leben, immer wieder Kontakt mit ihm haben, während der Büroarbeit, während des Autofahrens, während vielleicht stressigen Aufgaben schaltest du ab und redest 3 Minuten mit Jesus. Kehrst du wie in deine Stille ein. Und dann nimmst du dir nochmal extra Zeit. Und morgens oder abends machst du noch einen Spaziergang mit ihm und redest mit ihm. Jesus will in uns völlig lebendig werden. Und wer das schon erlebt hat, und ich nehme an, viele haben das erlebt, die werden bestätigen, das ist das, was mich wirklich erfüllt, was mein Leben reich macht. Und wer es noch nicht erlebt hat, zu dem möchte ich sagen, setz alles dran, in eine tiefe Jesus-Beziehung zu kommen. Das sind ja Dinge, die ihr schon oft gehört habt. Aber um das geht es nicht, wie oft wir das hören, sondern wie wir das leben, wie wir das umsetzen, wie wir sagen, ja, ich gebe dieser Beziehung mit Jesus, Zeit mit Jesus, Kontakt mit ihm, Gebet, Worte über Jesus, die ich meditiere, ich gebe dem absolut Priorität. Das ist der Dreh- und Angelpunkt. In Johannes 5, Vers 12 heißt es, wer Jesus hat, der hat das Leben. Wer Jesus nicht hat, hat das Leben nicht. Das ist ein Vers, der mich jedes Mal, wenn ich ihn lese, sehr stark anspricht. Ich nehme an, alle von euch haben Jesus ihr Leben übergeben. Nehme ich an, sonst wäre ihr gar nicht hierher gekommen. Oder? Jesus, unser Leben übergeben, ist natürlich richtig und notwendig. Aber das ist wirklich nur der erste Schritt. Das heißt noch nicht aus Jesus in Jesus leben. Sondern wir leben mit Jesus, indem wir nichts mehr ohne ihn tun. Ihn in alles einbeziehen. Wenn du nicht täglich mit Jesus über deine Familie, deine Ehe betest, ist Jesus zu wenig drin, dass du deine Ehe nicht gut führen können. Wenn du Jesus nicht jeden Tag in deinen Beruf einbeziehst, kommst morgens, sagen wir, in dein Büro oder eine Werkstatt, als erstes wäre dran, dass du sagst, Jesus, ich danke dir, dass du schon da bist. Ich übergebe dir mein Büro, den ganzen Tag, mein Computer, meine Entscheidungen, das Telefon. Ich übergebe dir alles, ohne dich schaffe ich das nicht. Jesus selber sagt in Johannes 15, ohne mich könnt ihr nur die kleinen Dinge tun. Oder die gewohnten. Viele leben so, nichts, ja. Wir können nichts ohne ihn tun. Aber viele leben über weite Strecken, so wie wenn sie es ohne Jesus tun können. Und Jesus sagt, es geht nicht. Bezieht ihn in alles ein und es macht den absoluten Unterschied. Es wird sich alles ändern. Manches ändert sich sehr schnell, manches ändert sich erst nach Wochen oder Monaten. Das müssen wir wieder ihm überlassen, wie er dann in dir Raum gewinnt, wie er in deinem Büro plötzlich die geistlichen Lichter anzündet und so weiter. Von Jesus selber heißt es, als er aufwuchs, bevor er also seinen Dienst begann, Lukas Kapitel 2, Vers 52 heißt es, Jesus nahm zu an Weisheit, an Alter und Gnade bei Gott. In einer anderen Stelle heißt es, Jesus nahm zu an Weisheit, an Kraft und Gnade bei Gott. Die erste Frage, die ich so an euch richte, an was haben wir zugenommen? In was nehmen wir zu oder was nimmt in uns zu? An Glauben, gut. Ich gucke nochmal zurück auf mein Leben. Bin zwar in einer traditionell christlichen Familie aufgewachsen und trotzdem nahm in mir alles andere zu. Also Karriere denken, mir das richtig vorgenommen, ich will erfolgreich sein. Dann einen großen Raum nahm ein, was kann ich mir kaufen, was kann ich mir leisten, auf was arbeite ich hin. Damals war es nicht ein Haus, aber damals war es ein Motorrad. Und solche Dinge, die waren sehr wichtig. Und dann die Zeit mit dem Motorrad. Und dann kam die Ausbildung. Und sie hat wahnsinnig viel Kraft und Zeit und Raum eingenommen. Und ich will damit nicht gegen die Dinge etwas reden. Aber sie standen obendran und nicht Jesus. Ich sage damit nicht, wir dürfen kein Motorrad haben. Aber wenn nicht Jesus über allem steht, leben wir verkehrt. Überlegt einmal, in was versuchen wir zuzunehmen? Was habe ich mir so zum Ziel gesetzt? Natürlich, weil wir Christen sind, auch Jesus. Aber wo rangiert er? Trachten wir danach, zuerst in unsere Beziehung mit Jesus zuzunehmen? Kriegt er unsere beste Zeit? Vielleicht morgens oder so? Trachten wir danach, dass sein Reich gebaut wird, dass ich ein Jünger bin, der seinen Jesus und den Vater kennt und bekannt ist? Es wäre sehr tragisch, wie Jesus gesagt hat, wenn eine Zeit käme, wo Jesus sagt, ich kenne dich nicht. Wäre das Schlimmste, was uns passieren könnte, weil wir nicht diese Beziehung mit ihm gelebt haben. Etwa 98 oder 99% der Bürger unseres Landes leben verkehrt und enden in der Hölle, weil sie nicht das wahre Leben suchen. Natürlich leben sie ihr Leben und wollen erfolgreich sein und so, aber irgendjemand müsste ihnen eigentlich sagen, ist alles umsonst, es zählt nichts im Himmel, nichts ist auf deinem Konto, du bist nicht bekannt im Himmel. Ist das nicht tragisch? Und dann werden sie sagen, es hat mir doch niemand gesagt. Also da werden wir mitschuldig. Ich möchte euch sehr bitten, dass ihr einen Entschluss fasst. Wir werden heute, es geht immer um Entschlüsse. Tun können wir sie nicht, aber wir können sie fassen, die Entschlüsse, und sofort sagen, Herr, hilf mir, ich kann es nicht bewältigen. Eine der Hauptentscheidungen heute heißt, ich will Mann werden und in meine Männerverantwortung hineinkommen. Die ist ganz spezifisch, da kommen wir dann schon hin. Aber der erste Entschluss heißt, ich will ganz neu und intensiv mit Jesus leben. Ich gebe dem Priorität. Ich nehme das ganz neu wichtig. Ich will ihn hören, ich will ihm begegnen, ich will von ihm erfüllt sein. Ich brauche ein verändertes, neues Herz. Ja? Und an das, ich will mit Jesus leben, hängt sich eine ganze Menge weiteres an. Da ich das alles durchgemacht habe, kann ich das so richtig bestätigen. Plötzlich werden sich deine Freunde verändern. Die Alten gehen weg und neue kommen. Die Alten sagen, er spinnt und mit dem kann man nicht mehr reden, der ist religiös geworden oder irgend so etwas. Und sie gehen und viele neue kommen. Du verlierst einen und kriegst 10 neue. Viel bessere. Ja. Dann, es interessieren dich Dinge nicht mehr, die dich früher interessiert haben. Sei es Filme oder Fernsehprogramme oder Bücher oder Veranstaltungen. Sie, erst interessieren sie dich nicht mehr und später ekeln sie dich an. Und dann sagst du, es gibt etwas viel Besseres. Wir hatten große Bücherschränke und wir haben sie alle leer gemacht und weggeschmissen. Und heute sind sie voll mit guten anderen Büchern und Kassetten. Und neue Freunde, so viel, dass wir es kaum bewältigen können. Also alles wird verändert. Und unser Herz fragt immer mehr, Herr, was möchtest du? Wie kann ich dir gefallen? Diese Hauptfrage von Pensacola, what would Jesus do? Oder what would Jesus say? In allem immer diese Frage, Jesus, was würdest du jetzt sagen? Was würdest du nun tun? Was ist jetzt dran? Und dann geht das weiter. Dann merken wir, dieses Leben mit Jesus dient ja nicht nur dazu, dass er meine Probleme löst. Und ich möchte das ausdrücklich sagen, wir sind heute hier nicht zusammen, primär, dass Jesus eure Probleme löst. Also so Richtung Seelsorge und ich brauche da ein Gebet oder so. Er wird auch sekundär und tertiär eure Probleme lösen. Aber primär will er in uns zunehmen. Und wenn wir immer nur denken, ah, ich gehe da mal hin, die beten dann für mich und dann wird es mir besser gehen, das ist einfach zu wenig. Er will in uns zunehmen, wir nehmen ab. Wir schrumpfen immer mehr ein und er wird immer größer. Unser alter Mensch, am Ende ist er mausetot. Das, was wir früher, was uns so wichtig war, ist uns nicht mehr wichtig. Karriere oder so ist uns nicht mehr so wichtig. Obwohl ich Karriere gut finde, aber Gott kann uns Karriere geben. Oder ein andermal hält er uns über Jahre im Verborgenen und überhaupt keine Karriere, nur Beziehung mit ihm. Nur Charakterschulung. Wir werden verändert, weil Jesus in uns und der Heilige Geist in uns schafft. Der bringt die alten Sachen raus. Der arbeitet da. Der macht uns sündenbewusst. Der gibt uns ein völlig neues Denken. Der gibt uns ein verändertes, neues Herz. Das sind alles Sachen, die er uns zugesagt hat. Wir brauchen nur sagen, ja Herr, ich will weiterkommen. Dann geht das weiter. Dann kommen wir dazu, andere zu Jüngern zu machen. Wir selber erklären uns, ich will Jünger sein und wir machen andere zu Jüngern. Also wir treten damit in den Missionsbefehl ein. Und vielleicht könnt ihr ganz wieder eine kleine Entscheidung treffen und die heißt, ich will mutiger werden. Ich will mutiger und eindeutiger werden. Wo Gott mich hinstellt, habe ich einen Auftrag. Also ganz gleich, als Lehrer oder als Geschäftsmann oder als Beamter, da wo Gott dich hinstellt, hast du einen Auftrag. Und du wirst gefragt werden im Himmel, hast du deinen Auftrag erfüllt? Nämlich macht andere zu Jüngern, baut Reich Gottes. Amen.
Amen.
Es ist lebenswichtig. Es ist entscheidend. Also nicht so, ja mal sehen, sondern ja Herr, mit mir. Aha. Ich will in meinen Platz, ich will in meine Berufung hineinkommen, ich setze dein Reich an die erste Stelle. das hat nichts, in vielen Fällen bei mir, nichts mit unserem alten Christsein mehr zu tun. Am Sonntag in die Kirche gehen und ein anständiger Mensch sein. Das ist in Ordnung, aber viel zu wenig. Das ist nicht das, wovon Jesus geredet hat. Sondern das heißt, Jesus brenne in mir. Wir haben es ja mit Begeisterung eben gesungen, dass das Feuer in uns brennen soll. Brenne in mir, mach mich zu einem ganz hellen Licht. Ich will dein Bote sein, ich will dein Diener sein, mich darfst du senden, ich will jemand sein, unter Umständen wie dieser John Molinde. Gib mir als erstes mal die Stadt, wo ich wohne, gib sie mir. Gib uns hier diese Region rund um Stuttgart, 200 Kilometer, gib sie uns, Herr, gib sie diesen Männern. Und ihr sagt, ja, Herr, ich mache mit. Wie heißt dein Vorfahre, gib mir Schottland oder ich sterbe? Ja, Brian ist ja so einer, nicht? Der kommt da. Und dann geht das ständig weiter, weil Leben im Reich Gottes ist Leben in Reichtum, Leben in Fülle. Dann heißt es, Herr, nimm in mir zu mit Erkenntnis. Ich will mehr Sicht bekommen. Die Welt wird immer dümmer und immer verblendeter im Moment, macht lauter falsche Entscheidungen, eine nach der anderen. Und die Christen werden immer nehmen zu an Erkenntnis und Weisheit, wie Jesus. Wir haben mehr und mehr den Durchblick. Und mehr erkennt die Welt, dass der Durchblick bei den Christen ist. Es gibt schon mehrere Regierungen, die sagen, wir brauchen Propheten und geistlich erleuchtete Männer, die uns beraten. Südafrika, die Regierung, wie es im Moment ist, weiß ich nicht, sind in Umbrüchen. Da gab es Zeiten, wo sie gesagt haben, wir treffen keine wichtige Entscheidung, ohne Propheten befragt zu haben. Also wir nehmen zu an Gottes Erkenntnis, wie Jesus. Und das ist eins, worum wir immer wieder bitten sollen. Herr, nimm in mir zu mit deiner Weisheit und mit Erkenntnis. Ich möchte wie ein helles Licht sein, dort wo sonst Unwissenheit und Verwirrung und Dunkelheit ist. Die Verwirrung, die Dunkelheit, die Unwissenheit, die Dummheit nimmt immer mehr zu. Also die Regierungen werden immer mehr genau das Falsche machen. Genau das Antigöttliche. Und richtig in ihr Verderben hineinlaufen. Und wir nehmen immer mehr zu an Weisheit. Es ist in Einzelheiten vorausgesagt, die Welt wird sich versammeln und nach Jerusalem ziehen, um da endlich Ordnung zu schaffen und Gott das Land wegzunehmen, was ihm gehört. Und sie werden da alle umkommen. Also wer die Bibel liest, der kann das lesen. Und ich hoffe, dass keiner von uns gezwungen wird, dabei sein zu müssen. Etwas Entscheidendes, was in uns zunimmt, ist die Liebe. Die Liebe, die der Charakter Gottes ist. Seine Liebe, der Geist der Liebe, die Vaterliebe nimmt in uns zu. Und ohne das, ohne die Liebe des Vaters, auf das kommen wir auch noch in mehr Einzelheiten, leben wir immer in Unsicherheit, mit vielen Fragen, mit viel Mangel. Wir leben nicht stabil, wir leben kein sicheres Leben. Wir ruhen nicht im Vater, wenn wir nicht erfüllt sind mit seiner Liebe. Aber es geht ganz leicht. Wir können jeden Tag sagen, Vater, da bin ich, füll mich mit deiner Liebe. Heiliger Geist, gieß die Liebe des Vaters in mein Herz. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist. Wir können das alles sagen und der Herr tut das. Wir können richtig sagen, tut mir leid, wo ich mit zu wenig Liebe gelebt habe, wo ich meine Frau zu wenig geliebt habe und sie hat gelitten. Es tut mir sehr leid. Ich will von diesem Tag heute nach Hause kehren, richtig angefüllt mit Gottes Erkenntnis, mit neuen Entscheidungen und vor allem mit Liebe Gottes. Ich kehre zurück zur ersten Liebe. Werde wieder brennend mit dieser Liebe von Jesus. Viele von uns werden merken, dass ihr Christsein eine religiöse Show war. Weil wir so geprägt wurden. Ich bin in so einer religiösen Show aufgewachsen. Alle waren so. Und ich dachte, das ist das Christsein. Da ist man also in die Kirche gegangen und meistens, ich war auf dem Dorf, und fast alle sind dann eingeschlafen. Und dann wurde so ein Ritual abgezogen, also die Bauern saßen alle, die waren müde. Und die sind dann eingeschlafen und wir, ich war damals Junge, so von 6, 8 Jahren, wir haben ein bisschen Dummheiten gemacht auf der Bank. Und uns da unter die Lehnen geduckt, niemand hat's gesehen und Karten gespielt und so, und dann sind wir wieder rausgegangen. Und das war Kirche. Und jeder hat gedacht, ja, ist alles gut. Und dann bin ich konfirmiert worden, alles ist gut. Aber auch bei der Konfirmation hat mich niemand zu Jesus geführt. Und das ist also eine religiöse Show. Was ich damit sagen will, wir brauchen eine völlige Erneuerung und Erfüllung mit Jesus und die Kirche braucht es auch. Und Gott wird das schaffen. Gott wird das schaffen. Ich glaube, Gott will, dass wir absolut brennend sind für ihn. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden, ein Feuer in uns, dass wir brennend sind, sodass die Leute um uns herum das sehen und spüren. Geistlich sensible Leute sehen das, vor allem die so aus der Esoterik oder aus dem Satanismus kommen, haben sehr wachen Blick dafür, sehen das und haben Angst. Weil sie spüren, die haben etwas, was größer ist, besser und stärker als alles, was wir haben. Weil der, der in uns ist, stärker ist als der, der in der Welt ist. Also bittet den Herrn und sagt ihm, Herr, ich will geistlich attraktiv sein. Ich will eine Ausstrahlung haben. Ich will nicht mehr lahm sein oder dass man es nicht merkt, dass ich eigentlich ein brennender Christ bin, sondern ich möchte das in mir haben, sodass die Leute um mich herum immer mehr fragend werden und sagen, das, was du hast, will ich auch. Ja? Das, so muss das sein. Der hat was und sie werden dann Fragen stellen, sag mal, was hast du für ein Geheimnis? Was lebst du eigentlich? Warum bist du so in dir ruhend und zufrieden und erfüllt mit Freude und Liebe? Woher hast du das? Warum rebellierst du nicht mit, wenn alle anderen rebellieren und unzufrieden sind? Habt ihr sicher schon erlebt. Und dann und wann haben wir erlebt, bitte, bitte, erzähl mir noch 5 Minuten von Jesus. Also, dass sie sich an uns hängen und sagen, sag mir dein Geheimnis. So sollen wir werden. Und so werden wir auch. Wir müssen nur sagen, ja, ja Herr, tu du das in mir. Heiliger Geist, nimm zu. Jesus, wachse in mir. Ich nehme mir Zeit. Ich bete dich an. Ich erhebe dich. Ich schaue dich an, Jesus, jeden Tag. Dieses Wort. Wir hatten gerade eine Woche, die hieß Sitzen zu Füßen Jesu. So wie Maria. Wir hatten ganze Woche eigentlich nichts anderes gemacht, als zu Jesu Füßen gesessen und ihn angeschaut. Das englische Wort heißt Behold. Kann man gar nicht richtig übersetzen. Also Jesus betrachten, uns ihm hingeben, Zeit mit ihm haben, ganz auf ihn ausgerichtet sein, ist vielleicht der beste Ausdruck. Und das verändert unser Leben. So wie Maria. Ich möchte, dass Jesus zu mir sagt, also manche sind geistlich aktiv, die bauen Gemeinden und haben Programme, aber häufig sind sie eben nur Marthas. Die tun was für den Herrn. Aber wir möchten Marias werden, zu denen Jesus sagt, er hat das bessere Teil erwählt. Er verbringt Zeit mit mir. Ich will in ihm wohnen. Okay, wir machen die erste Unterbrechung hier und fragen, wollen wir das? Ja. Ich möchte euch gleich sagen, natürlich, wenn ich so frage, sagen die meisten ja. Aber entscheidend ist, dass ihr mal überlegt, schaffe ich das? Und dann könnt ihr gleich hinzufügen, ich schaffe es nicht. aber ich will es unbedingt, Jesus, hilf mir. Also der Heilige Geist muss das in uns tun, aber er kann es nicht tun ohne unsere totale Bereitschaft. Und dass wir sagen, Herr, ich habe oft noch falsche Prioritäten gehabt. Wir kommen noch zu anderen Dingen. Ich war auch noch ein ungereinigtes Gefäß. Da kommen wir noch dazu. Das muss auch noch raus. Aber ich will, dass du in mir Priorität nimmst. Ich will, dass du ganz neu in mir Wohnung nimmst. Und wenn ihr ganz mutig seid, könnt ihr auch sagen, Herr, ich bezahle einen Preis dafür. Vielleicht, dass du sagst, ich will morgens eine halbe Stunde früher aufstehen, ist ein hoher Preis mit dir. Oder du darfst mich nachts wecken. Wenn du mich weckst, will ich eine Gebetszeit mit dir haben. Eine ganz wertvolle Zeit, wenn alles still ist und du bist allein mit dem Herrn, nachts aus dem Bett aufgestanden, ins Wohnzimmer gegangen und redest mit ihm. Oder du sagst, ich will auf bestimmte Fernsehzeit absolut verzichten und will sie stattdessen eine Gebetszeit haben, mit dem Herrn eine Zeit haben. Also das geht nicht ohne sehr klare Entscheidungen. Und Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt zu diesen Brüdern redest, dass du ihre Herzen entzündest, dass du sie hineinführst in so eine Entscheidung. In die Entscheidung, ich will ein Leben mit Jesus führen. Ich will ihm ganz neue Priorität geben. Ich will den Vater kennenlernen, so wie Jesus immer auf den Vater bezogen gelebt hat, will ich auch leben. Und ich lade dich ein, Heiliger Geist, dass du in mein Leben kommst, wie immer du willst. Du darfst alles tun, die verrücktesten Dinge. Ich werde nicht mehr kritisieren oder falsche Leute befragen oder sonst was. Ich brauche dich, Heiliger Geist. Du gibst mir die Kraft dazu.
Ich denke, wir sollten um Vergebung bitten, dort, wo wir lässig waren, mutlos. Wenn das betrifft, soll doch aufstehen, möchte ich beten mit euch. Wo wir lässig waren und mutlos waren, wo wir bisher eigentlich nicht das gemacht haben, was Herr Christoph bis jetzt gesagt hat. Oder gebunden in Traditionen. Ich denke, dass es wichtig ist, dass ihr zuerst selber betet und sagt, Herr, vergib mir hier. Menschenfurcht, all das, was uns hindert, in den Stand einzunehmen, von dem der Christoph jetzt gesprochen hat. Wir brauchen hier die Heiligkeit Gottes und wir bitten dich, Heiliger Geist, dass du jetzt kommst und uns berührst. Darf ich bitten, dass du jetzt laut oder leise, aber jeder für sich, einfach bittet, dort, wo er um Vergebung bitten soll, für das, was ich jetzt angesprochen habe und weitere Dinge, wo wir merken, wir sind blockiert, im Namen Jesu. Betet einfach, dürft ruhig laut beten, ist immer besser, wenn alle laut beten. Und bittet, vergib mir, Jesus, ja. Oh, Jesus, komm du.
Jesus, vergib uns allen. Wir waren lässig, wir waren mutlos. Wir waren kleingläubig, wir waren ängstlich, wir haben immer auf die anderen Leute geschaut, wir waren gebunden in Tradition. Herr, vergib uns das. Wir haben nicht richtig an erster Stelle nach dem Reich Gottes getrachtet. Es gab da so viele Götzen in unserem Leben, denen wir dienen mussten. Herr, vergib uns diese Schuld. Scharlachan teroseta, Jesus, für sie hinein. Lachan teroseta, loyam tunam. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du in jedem Herzen ein Feuer entzündest. Ein Feuer der Hingabe, auch ein Feuer der Liebe. Auch ein Feuer der Klarheit, dass ihr klar erkennt, es da und dort muss ich noch umkehren. Da und dort hat Jesus nicht den ersten Platz. Da und dort habe ich noch angepasst an andere Menschen gelebt und das Beste versäumt. Oh Herr, ich danke dir, dass du diese Brüder hier brennend machst. Ja, Amen. Ja. Sprechen euch Vergebung zu. Der Herr vergibt euch. Alles, was ihr von Herzen ihm bekannt habt, vergibt er euch wirklich. Und nun, Heiliger Geist, fang an, sie neu zu motivieren. Ja, wir geben dir unsere Bereitschaft, aber das Vermögen muss von dir kommen. Das ganze Feuer muss von dir kommen. Auch Sündenerkenntnis muss von dir kommen. Herr, wir können das nicht machen. Wir sind absolut angewiesen auf Gnade. Und zugleich wissen wir, der Herr ist ein gnädiger Gott. Er will gerne geben. Gnade heißt, es gibt Geschenke. Es gibt Veränderung. Er nimmt in euch zu. Das ist Gnade. Amen. So, wir gehen noch ein bisschen weiter. Jesus hat die Geschichte von dem verlorenen Söhnen erzählt. Und eigentlich ist das bei uns allen unsere Geschichte.